wie viele Gründer können aus Universitäten oder Hochschulen oder überhaupt aus akademischen Bereichen rauskommen. Also die Uni Potsdam und auch das HPI sind Musterbeispiele, wie man es gut machen kann. Nichtsdestotrotz geht in den letzten 4 Jahren aber auch die Gründungen in Brandenburg zurück. Und da muss man echt aufpassen, dass man guckt, woran liegt es. Ich glaube, zumindest in Brandenburg müssen wir noch einiges dafür tun, dass auch vor allem Role Models entstehen, wo Gründer, die Lust haben, was zu gründen, eher motiviert werden, als abgeschreckt werden.
Schaut man auf den jüngsten deutschen Startup-Monitor, so zeigt sich eines ganz deutlich. Trotz aller Widrigkeiten ist die Gründungslust ungebrochen. Zumindest bis zum Juni 2023 war das so. Alle 4 Stunden wird in Deutschland ein Startup gegründet. Rund 1,6 Millionen Arbeitsplätze profitieren mittelbar oder unmittelbar davon. Das sagt zumindest eine Studie des Deutschen Startup-Verbandes. Doch noch läuft nicht alles optimal, sagt Benjamin Hese. Er ist selbst Startup-Gründer und Sprecher der Landesgruppe Brandenburg. Mit ihm rede ich heute darüber, was noch besser laufen könnte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mach es in Brandenburg, dem Podcast der IHK Potsdam. Mein Name ist Stefanie Schuster und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Und guten Tag, Benjamin Hese.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Danke. Ein kleiner Disclaimer vorweg. Benjamin Hese und ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Wir haben uns damals auf einem Marketing-Seminar kennengelernt und seither duzen wir uns. Benjamin, du hast damals dieses Seminar besucht, weil dir ein hochinteressanter Gründer über den Weg gelaufen ist. Du hast deinen Job hingeschmissen, um ein eigenes Unternehmen zu gründen, nämlich den sogenannten Feelbelt. Und zwar überträgt der Audio-Formate in Gefühle. Stimmt's?
Ja, ganz einfach gesagt macht er Vibration, sodass du spüren kannst, was im Digitalen passiert. Greifbar kennen wir es vom Handy. Das macht auch spürbar, was sozusagen eine Information überträgt. Und das war so der Beginn damals, wie ich die Firma gegründet habe. Mir wurde eine Idee vorgestellt, die alle Frequenzen, die im Hörenden existieren, fühlbar gemacht werden können. Und daraus haben wir ein Produkt entwickelt als erstes.
Den Feelbelt, der vor allem den Gamern nutzen soll. Hast du das eigentlich jemals bereut, deinen sicheren Bankjob verlassen zu haben, um als Startup-Gründer hier in Babelsberg eigentlich ein neues Leben anzufangen?
Boah, ich glaube, als Gründer hat man ganz, ganz viele Herausforderungen. Ich habe es nie bereut, aber manchmal fragt man sich, ob man verrückt ist.
Ja, es sind ja die allerbesten Voraussetzungen. Ein Produkt zu vertreiben hat dir aber auch gar nicht gereicht. Du entwickelst ganz viele weitere hochinteressante Produkte. Alle haben mit dem Thema Gefühle zu tun. Dennoch fühlst du derzeit als Sprecher des Regionalverbandes, des Deutschen Start-up-Verbandes, dass gar nicht alles in Ordnung ist in Brandenburg. Warum bist du eigentlich noch Sprecher geworden dieser Gruppe?
Gute Frage, weil ich als Gründer manchmal nicht genug zu tun habe. Nein, Spaß. Ich glaube, es gibt halt einfach immer für jede Interessen, die existieren, und Startups haben ganz spezielle Interessen, immer Dinge, die präsent gemacht werden müssen. Und so haben wir auf Bundesebene Dinge durchgesetzt oder überhaupt erstmal präsent gemacht, sodass ein besserer Status existiert. Und so brechen wir das runter auf Landesebene, weil da gibt es immer eine Landespolitik und auch gewisse Interessen, weil Startups passieren halt nicht nur in Berlin, sondern auch außerhalb von Berlin. Und dort brauchst du eine Strategie, um damit Startups überhaupt wachsen können. Und da gab es in Brandenburg bisher viele Player, die probiert haben, dort sich echt viel Mühe zu geben. Und mein Ziel ist es jetzt, Unterstützung zu leisten vom Startup-Verband, strukturiert eine Strategie aufzusetzen und eben auch bessere Rahmenbedingungen für Startups zu schaffen.
Was gehört denn dazu? Was würde denn direkt die Rahmenbedingungen verbessern?
Erstmal eine glasklare Strategie zu haben. Also es gibt bisher eine begrenzte Datenlage. Da hat die IHK Potsdam zum Beispiel mal eine Studie gemacht. Aber eine Datenlage gibt es zum Beispiel überhaupt nicht für ganz Brandenburg. Das heißt ganz konkret gesagt, man weiß teilweise gar nicht, was in Brandenburg überhaupt für Startups existieren. Man hat immer so ein Gefühl und man hört so, da ist was in Henningsdorf, da ist was in Cottbus. Aber es gibt eine Datenlage, die sehr schön zu sehen ist, in welchem Segment werden Startups gegründet. Was gibt es denn für erfolgreiche Startups, die auch schon viel weiter sind? Weil da haben wir ganz viele unterm Deckmantel. Und so musst du am Ende des Tages auch unterstützen, ein Ökosystem aufbauen. Weil in dem Gründer wachsen, erfolgreich sind, irgendwann auch ein Unternehmen verkaufen und wiederum investieren. Und diesen Kreislauf musst du erstmal anfangen zu bauen.
Nun habe ich eben schon aus einer Studie zitiert des Start-up-Verbandes, 1,6 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland hängen mit dem Start-up-Business zusammen. Das sind aber jetzt nicht nur die Gründer, ihre Mitarbeiter und die Buchhalterinnen und Buchhalter, die dort arbeiten. Das sind auch die Leute, die dort die Büros sauber machen, oder?
Ich würde behaupten, nein, weil am Ende des Tages auch bei uns im Startup zum Beispiel ist so, das ist eine Dienstleistung, die in der Miete mit drin ist. Es sind tatsächlich meistens sehr viele hochqualifizierte Mitarbeiter. Extrem schnelles Segment, was extrem schnell wächst. Also nur mal von den Zahlen, 2017 gab es noch 10 Mitarbeiter pro Startup. Mittlerweile sind es in Deutschland 19 Mitarbeiter pro Startup. Und es wächst und dieser Beitrag, der an Innovation geschaffen wird, der auch durch eine glasklare Strategie des Bundes sozusagen gepusht wird, schafft einfach Wohlstand in Zukunft. Und da gibt es mit Sicherheit auch Menschen, die sozusagen Arbeiten leisten, die man nicht erwartet im Startup, was auch vollkommen okay ist, also ein Buchhalter zum Beispiel. Aber im Endeffekt geht es vor allem um hochqualifizierte, innovative Tätigkeiten.
Dann sind wir wieder bei den Gründerinnen und Gründern. Es sind ja meist akademische Grade, die ein Startup gründen, oder? Das heißt, es spielt sich eigentlich alles in den Oberzentren ab. Also, na klar, Berlin, das mittlerweile München als Startup-Standort überholt hat. Aber hier in Brandenburg wären das, na ganz klar, Cottbus. Hier wären es natürlich Potsdam. Und wer noch?
Brandenburg profitiert natürlich davon, dass es ein Flächenland ist, was um Berlin herum ist. Also das ist natürlich ein riesen Vorteil. Das ist natürlich schön und wenn man es mit dem Silicon Valley vergleicht, es passiert sehr, sehr wenig in San Francisco, aber ganz viel in der Bay Area. Und ähnliches Potenzial hat Brandenburg, weil es halt eher von Berlin profitiert. Und wenn man guckt, wie weit man mit zwei Stunden Fahrzeit in ganz Brandenburg verteilt ist, hat man eben den großen Vorteil, dass Lebensunterhaltungskosten wesentlich günstiger ist. Man kann Mitarbeiter entspannter ansiedeln, weil wer in Berlin schon mal probiert hat, eine Wohnung zu beschaffen, der weiß, wie schwierig das ist. Und du hast halt viele gute Hochschulen. Und so hast du natürlich Potsdam als Hotspot, übrigens unter den Top 5 der Gründerstädte in Deutschland. Hast aber auch Wildau, du hast Cottbus, du hast die TH Brandenburg zum Beispiel auch. Du hast sehr, sehr gute Plätze, wo, ich sag mal, aus dem Studienbereich Gründer kommen. By the way, das sind nicht alle Gründer studiert. Mein Mitgründer zum Beispiel hat sein Studium abgebrochen, um Unternehmen zu gründen. Und am Ende ist ein Theoretiker noch nicht der beste Gründer.
Also Brandenburg, so sagst du, profitiert eigentlich von Berlin am meisten. Mögen das denn die Brandenburger?
Ich glaube, da geht es nicht darum, wer was mag oder nicht. Am Ende geht es darum, dass man kein Wir und Die oder ein Gegeneinander hat, sondern wo kann man gegenseitig voneinander profitieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Hochschulen, wo man gemeinsam was aufbaut, also in Potsdam gibt es ja auch das HPI, wie kann es zum Beispiel mit der TU in Berlin zusammenarbeiten? Und da gibt es bestimmte Prozesse und Programme auch, wo man eher miteinander zusammenarbeitet. Ich jogge morgens nach Berlin rein, wenn ich joggen gehe. Also es wäre ja verrückt, wenn ich da aufhören würde. Und ich glaube, man sollte eher gucken, dass man gemeinsam einen Weg geht.
Gemeinsam einen Weg gehen, zack, da sind wir wieder beim Ökosystem des Gründens. Ich habe darüber schon ein paar Mal gesprochen, auch im Aufbau dieses Podcasts. Das war Frank Pawlicek, der Leiter der School of Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut. Und das war Agnes von Matuschka, übrigens die Geschäftsführerin des Potsdam Science Park. Die machen ja schon einiges. Ziehen die denn schon genügend Leute heran oder ist da noch Luft nach oben? Was denkst du?
Also ich glaube, dass alle Universitäten aktuell damit zu kämpfen haben, Studenten zu gewinnen. Mein persönliches Interesse ist eher aber, wie viele Gründer können aus Universitäten oder Hochschulen oder überhaupt aus akademischen Bereichen rauskommen. Und da, glaube ich, gibt es ein paar Musterbeispiele, die es richtig gut machen. Also die Uni Potsdam und auch das HPI sind Musterbeispiele, wie man es gut machen kann. Nichtsdestotrotz geht in den letzten 4 Jahren aber auch die Gründungen in Brandenburg zurück. Und da muss man echt aufpassen, dass man guckt, woran liegt es? Also warum gründen weniger Gründer? Und vor allem, jetzt ist ja auch ein heikles Thema, du musst ja den Universitäten auch die Rahmenbedingungen erstmal geben, dass sie überhaupt Personal haben können, die Gründer zu begleiten. Weil ganz ehrlich, wer noch nie gearbeitet hat, außer ein paar Praktika, der muss erstmal lernen, bestimmte Themen voranzutreiben, alleine eine Gewerbeanmeldung, Unternehmen zu gründen oder überhaupt eine Idee voranzutreiben. Da ist es gut, wenn die Unterstützung leisten können und wenn sie da rauskommen, dass sie in die harte Welt des Gründens kommen, das ist nicht immer das Leichteste. Und da muss es mehr Vorbildsfunktionen eigentlich geben.
Aber warum wird denn weniger gegründet als noch vor 3-4 Jahren?
Naja, also es gibt ja eine ganz klare Tendenz, dass die Wirtschaft eher gerade runtergegangen ist. Viel hat ja auch Elternhaus und Situationen damit zu tun, ob man jetzt mutig ist oder nicht. Und Eltern haben halt leider immer einen maßgeblichen Einfluss darauf, ob jemand den Mut hat zu gründen. Und wenn man denn nicht das richtige Umfeld hat in schwierigen Wirtschaftsphasen, hat man vielleicht nicht den Mut. Das würde ich sagen, ist ein wesentlicher Punkt. Und der andere Punkt ist, ich glaube zumindest in Brandenburg müssen wir noch einiges dafür tun, dass auch vor allem Role Models entstehen, wo Gründer, die Lust haben, was zu gründen, eher motiviert werden, als abgeschreckt werden. Und dazu braucht es halt einfach ein Ökosystem. Also es gibt die Hochschulevents ja, die sich echt bemühen, aber es gibt in Brandenburg zum Beispiel, gab es auch ein Unicorn. Und es wäre schön zu sehen, wenn die jungen Hochschulgründer mit solchen Gründern zusammenkommen, die schon Erfolg geschafft haben, weil dann werden sie motiviert, statt abgeschreckt.
Was waren das für ein Unicorn?
Signavio wurde ja an SAP für 1 Milliarde verkauft. Also am HPI maßgeblich sozusagen die Gründer sozusagen rausgekommen und dort entwickelt. Natürlich nicht nur in Potsdam dann alles gemacht, aber am Ende des Tages ist das Ziel, was aus Hochschulen rauskommen kann und dann den Stolz zu haben, erfolgreich gewesen zu sein.
Nun sind ja diese ganz besonderen Gründer, die hochmotiviert sind, das eine, aber ehrlich gesagt, ein Buchhalter ist das andere. Es kann sich doch jeder glücklich schätzen, der einen hat, der gut rechnen kann. Und wenn ich eins gehört habe, in allen Podcasts, Fachkräfteanwerbung ist für uns ein Problem. Auch im Startup-Bereich nehme ich an.
Es ist das allergrößte Problem eigentlich für Wachstum. Wenn eine Idee funktioniert, am Anfang bastelst du mit deinen 2, 3, 4 Gründern in einer Garage, in einer, da ist die Location ganz egal. Aber wenn die Idee funktioniert, brauchst du Personal und du brauchst keine, ich sag mal, weiteren Studenten. Du brauchst fähige Leute und die musst du halt gewinnen. Und das ist eigentlich die größte Challenge.
Wie macht man das denn?
Ich kann ja sagen, wie wir es machen. Wir machen ganz viel Active Sourcing, heißt mein LinkedIn-Profil wird dafür genutzt, um Talente bewusst anzuschreiben. Wir machen Stellenausschreibungen auf LinkedIn, die wir mit Performance Marketing unterstützen. Dadurch kriegst du Reichweiten außerhalb von Europa. Und dann, wenn wir Personal brauchen, schreiben wir die auch aktiv an.
Außerhalb von Europa, das ist gleich mein nächstes Stichwort. Die Bundesregierung hat vor gar nicht langer Zeit ein neues Fachkräftegesetz verabschiedet. Das hat lauter hübsche Punkte drin. Ich darf mal zitieren. Und zwar geht es in diesem Fachkräftegesetz darum, dass ausländische Fachkräfte leichter engagiert werden können, langfristig. Eigentlich könnte man sofort beginnen. Damit sollen die Einwanderungshürden gesenkt werden. Also wer einen Berufsabschluss hat, im Ausland gemacht hat, der kann künftig jede qualifizierte Beschäftigung ausüben und wer 2 Jahre Berufserfahrung und einen anerkannten Berufsabschluss aus seinem Herkunftsland mitbringt, muss hier künftig nicht mehr auf die Anerkennung des Abschlusses warten. Eine Riesenhürde bislang und ganz neu, es soll sogar eine Chancenkarte geben zur Arbeitssuche. Da zählen Deutsch- und Englischkenntnisse, habe ich gelesen, weitere Qualifikationen, die Berufserfahrung, der Deutschlandbezug und sogar mitziehende Ehepartner. Man hat also aus den Katastrophen, sag ich mal, der vergangenen Jahrzehnte gelernt. Genug, Benjamin?
Also man muss schon sagen, dass die aktuelle Regierung wirklich viele positive Dinge getan hat, um dort voranzukommen. Aus meiner Sichtweise geht da immer noch mehr, weil die Praxis zeigt immer ein anderes Beispiel. Ich kann dir sagen, dass wir bis zu 6 Monate brauchen, um Mitarbeiter herzukriegen. Das sagt die Praxis. Und am Ende liegt es daran, dass Personalmangel immer da ist. Es bringt halt die schönsten Prozesse nichts, die gut funktionieren, wenn der Antrag einfach 3 Monate liegen bleibt, weil kein Personal da ist. Und das ist so das Kernproblem, was wir haben, dass wir gute Prozesse mittlerweile denken, aber der muss am Ende auch, im Startup würde man sagen, die Execution auch folgen. Also die Umsetzung muss die Praxis zeigen. Und ich habe jetzt einen Fall gehabt, vielleicht war es jetzt Glück, vielleicht war es aber auch schon die ersten Erkenntnisse. Den letzten Mitarbeiter habe ich in 2 Monaten quasi mit Blue Card Prozess nach Deutschland bekommen. Aus dem Land, was auch nicht einfach war, Belarus. Und da muss man sagen, vielleicht ist es schon besser. In der Praxis wird es sich zeigen, aber 2 Monate ist auch noch viel. In den USA geht es schneller.
Wie lange braucht man denn in den USA dafür? Und war das nicht immer viel komplizierter?
Also in den USA ist alles kompliziert, wenn man ehrlich ist. Aber Mitarbeiter in Startups schnell reinzukriegen, da gibt es Sonderprozesse dort, dass die anfangen können und die sind standardisiert. Die gehen wesentlich schneller und wenn ein Mitarbeiter, ein hochqualifizierter Mitarbeiter, der aus Indien oder in unserem Fall aus Belarus oder wir haben 2 Mitarbeiter aus dem Iran kommen und die haben die Wahl zwischen ein Land, wo sie schlechter bezahlt werden in Deutschland, muss man ganz klar sagen, dass sie würden das Fünffache an Gehalt zum Beispiel in der Bay Area bekommen und der Prozess geht schneller, ist es für solche Menschen oft Sicherheit zu haben, einfach nur wesentlich wichtiger. Und wenn wir dennoch Rahmenbedingungen schaffen, wo wir den Menschen sagen, sie müssen Deutsch sprechen können, was nicht mehr der Fall ist, weil in allen Startups wird Englisch gesprochen, dann ist es am Ende eine Hürde, die uns die Wettbewerbsfähigkeit auf dem internationalen Markt einfach schwerer macht. Und deswegen ist so wichtig, dass die Praxis wirklich besser wird.
Wenn du einen Mitarbeiter anwirbst aus Belarus und ihr sprecht hier im Unternehmen Englisch, er wohnt doch trotzdem in Potsdam, in Babelsberg oder irgendwo in der Nähe und muss früher oder später mit dem Deutschen beginnen. Gibt es da auch Unterstützung von euch?
Also von uns direkt eher so das Soziale. Also unsere Leute können selber ihren Döner bestellen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist die Frage, wie lange bleiben auch so eine qualifizierten Fachkräfte in Deutschland? Das muss man auch ganz klar sagen. Das sind wirklich hochqualifizierte Kräfte, die auch schnell ein Angebot aus UK oder aus den USA bekommen können. Und am Ende wird überall Englisch gesprochen, in allen Startups. Und in lokalen Bereichen macht es schon Sinn, dass sie sich verständigen können. Und da gibt es eine Basis, wo mit Sicherheit auch der Staat unterstützen kann. Aber die Leute sind wirklich intelligent, die lernen echt schnell Deutsch.
Wäre es denn nicht von Interesse auch für den deutschen Arbeitsmarkt, wenn die hier länger bleiben würden?
Da müssen wir einiges für tun. Also das wäre natürlich das Interesse, dass die hier bleiben. Ich sag mal, in Großstädten funktioniert es echt gut. Das muss man ganz klar sagen. Also da können die sich integrieren, da kommen die auch mit Englisch zurecht. Aber im Endeffekt sind wir auch ein Land, was sich bemüht, gerade freundlich zu sein für hochqualifizierte Einwanderung. Wir haben aber auch ein paar Probleme gerade in unserem Land mit dem Thema. Und das kann ich dir ganz klar sagen, einige unserer Leute fühlen sich auch oft nicht willkommen in diesem Land. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Und dabei sprechen viele, viele Menschen, die sozusagen hochqualifiziert einreisen, dass man in Deutschland auch das Gefühl braucht, willkommen und gebraucht zu sein und nicht nur vom Arbeitgeber.
Welches Land macht das denn besser?
Boah, das ist schwer, mit Fingern auf andere Länder zu pointen, weil am Ende, glaube ich, gibt es überall Probleme.
Da wäre es aber ein gehobener Daumen.
Also ich kann dir sagen, wenn du einmal in der Bay Area, also USA hat viele Probleme, aber einmal in der Bay Area dieser Mix aus allen Cultures und das getrieben von Erfolg und Spaß an der Arbeit hast, da ist auf jeden Fall ein Ökosystem gewachsen, wo man sich auch als jemand, der migriert, wohlfühlt. Gilt nicht fürs ganze Land, das muss man auch ganz klar sagen. Aber es gibt halt auch Ecken wie Skandinavien und Co., wo man auf jeden Fall herzlich solche Menschen aufnimmt, ohne politische Probleme dahinter zu haben.
Die rechtsradikale Regierung in Schweden und die vielen Rechtsradikalen in Norwegen und in Finnland und Dänemark, das sich den Flüchtenden in großem Maße verweigert, scheint da selektiv vorzugehen.
Wir müssen ganz klar darüber reden. Wir reden über hochqualifizierte Fachkräfte. Und jedes Land sollte glücklich sein, wenn diese Menschen in das Land kommen und die Probleme lösen durch Innovation und vor allem den Wohlstand schaffen. Und da müssen wir halt einfach einen ganz großen Unterschied machen in dem Segment. Und die Leute brauchen wir.
Aber besser wäre ja, man müsste sich nicht so sehr verbiegen. Das ist ja auch keine brandenburgische Spezialität, wenn ich das richtig gelesen habe in den vergangenen Jahren. Ich möchte nochmal zurückkommen zu den Zahlen. Ich weiß nicht, ob du Zahlen hast für Brandenburg als Sprecher des Regionalverbandes. Wie viele Startups gibt's jetzt hier in Brandenburg und wie viele Fachkräfte bräuchten die?
Also ich kann dir Stand heute nicht sagen, wie viele Startups es gibt. Ich kann dir sagen, dass es in Westbrandenburg gab es eine Studie, da gibt es knapp 180 Startups. Davon sind über 100 in Potsdam alleine. Wir setzen gerade eine Studie auf, zusammen mit der Wirtschaftsförderung, dass wir mal einen Überblick über ganz Brandenburg haben und im Schnitt 18 Mitarbeiter. Dann kann man sich hochrechnen, wie viele Mitarbeiter das sind. Da müssen jetzt erst die Datenlage geschaffen werden.
Wann ist die Studie fertig?
Boah, da kommt die Bürokratie rein. Also die Studie könnte theoretisch morgen starten. Die Praxis der Ausschreibung und was dahinter alles steckt, wird es wahrscheinlich im April sein.
Ein großes Problem, auch das habe ich immer wieder festgestellt in meinen Gesprächen mit Startups, ist, dass zu wenig Frauen gründen. Warum ist das eigentlich ein Unterschied, ob eine Frau ein Unternehmen gründet oder ein Mann?
Also ich glaube, es ist kein Unterschied. Ich glaube tatsächlich, dass die Fakten sagen, dass es ein Unterschied ist. Ich würde mir wünschen, dass man keinen Unterschied daraus macht und man alle gleich behandelt in der Gründung. Die Ist-Situation ist so, dass es nicht so ist. Also das siehst du aus Investorensicht, das siehst du aus den reinen Fakten der Gründung, wie viele Männer oder männliche Personen gründen und wie viele Frauen gründen. Aktuell ist es so, dass knapp 20% Gründerinnen da sind. Also da ist eine klare, ich sag mal, Disbalance. Ich glaube, dass es unterschiedliche Grundcharaktereinstellungen gibt und Frauen ganz oft zu selten leider den Mut haben, voranzugehen und Männer manchmal in ihrem Mut überproportional vorangehen. Und wenn man das sinnvoll zusammenbringt, weil der Mix auch in der Gründung nicht nur Männer gegründet oder nur Frauen gegründet, sondern ein Mix in der ganzen Arbeitsatmosphäre, das ist am Ende das Geheimrezept und nicht, jetzt haben wir Frauenteams, wir haben Männerteams und sonst irgendwas, sondern die Mischung muss machen.
Mischung ist immer eine ganz tolle Sache. Wer müsste denn die Frauen, die Mädchen motivieren?
Oh ja, da bin ich wieder beim Elternhaus. Also das Elternhaus hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie sich junge Menschen entscheiden, was sie machen. Ist es der Job bei SAP, der hochbezahlt ist und man ist darauf stolz? Oder ist man das in die Unsicherheit reinzugehen und dahin zu gehen und den Mut zu wagen, die Welt vielleicht zu verbessern? Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir brauchen Role Models. Wir brauchen Menschen, die vor allem denn auch Frauen, ganz ehrlich auch Frauen, die auch einen Migrationshintergrund haben, zeigen, dass man es auch schaffen kann und man über Erfolg spricht. Und das muss motivieren, den Weg auch folgen zu wollen.
Das immerhin spricht ja für Brandenburg, also wenn man sich die üblichen Einkommensverteilungen anschaut, über die ganze Bundesrepublik schaut, dann sieht man, dass die Frauen in Ostdeutschland, auch in Brandenburg, vor allem in Brandenburg, so viel Geld nach Hause holen, dass sie sogar den Lohndurchschnitt der Männer mit anheben. Das immerhin haben wir hier. Aber Geld ist ja nicht die größte Motivation für Frauen.
Definitiv nicht. Also ich glaube, Geld, gerade in der Gründung, darf nicht der Antreiber sein. Am Ende muss man etwas verändern wollen oder etwas sich selbst verwirklichen wollen oder den Mut haben, was auszuprobieren. Und es darf niemals Geld sein.
Du hast jetzt eine ganze Reihe von Jahren schon hinter dir.
Also wir sind bald 5 Jahre, ja.
Was war denn in dieser Zeit, wenn du jetzt mal zurückguckst, für dich die größte Herausforderung?
Da könnte ich dir jetzt mehrere Hände abzählen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir eigentlich von einer Krise zur nächsten gerade rutschen und dass es politisch einfach oft keine Sicherheit gab. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind jetzt in einer Rezession drinne, was es irgendwie nicht leichter macht, gerade für ein Startup im Thema Funding. Das sind immer so ökonomische Sachen, die von außen hineinkommen auf jedem Startup, was sich damit beschäftigen muss. Und du brauchst in solchen Phasen vor allem eine Resilienz. Und wenn du jetzt mal reinguckst in unser Startup, also wir haben von Krankheit eines Mitgründers, eine schwere Krankheit, über irgendwelche wirtschaftlichen Entscheidungen, die schwerwiegend waren, über alle möglichen Sachen. Wir wurden einmal von Google als Terroristen verklagt, was totaler Mist war. Ich könnte dir so viele Geschichten erzählen an Probleme, die gelöst werden muss, aber dann bräuchten wir eine andere Podcast-Folge.
Aber du hast jetzt noch eine großartige Gelegenheit, gerade der IHK, ich sag's nochmal schnell, der einzigen, die überhaupt eine Start-up-Studie gemacht hat, eine Frage mitzugeben. Hast du eine Frage?
Oh ja, es stehen ja die Landtagswahlen bevor. Und ich glaube, wir haben in unserer Region ja doch, je nachdem, wie man es bezeichnet, aber ich würde sagen, hochkarätige Politiker, die für speziell auch in Potsdam Verantwortung tragen. Da ist es eigentlich spannend, da hat ja unser Bundeskanzler beim German Startup Award gesagt, dass wir Deutschland zum Weltmarktführer von Startups machen wollen. Also da hat er ein großes Ziel ausgerufen. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, dass Deutschland Innovationsarmut droht. Ich glaube, das große Problem ist Mindset und Bürokratie in Deutschland. An diesen beiden Themen müssen wir arbeiten. Und jetzt die Frage, was können wir gemeinsam machen, um diesen positives Mindset zu erzeugen und dieses Mindset für Risiko und Mut, auch Fehler zu machen? Und wie können wir das fördern?
Ich danke dir vielmals, Benjamin, für das wirklich interessante Interview.
Ich danke dir für deine Zeit.
Und jetzt gehe ich zurück mit all diesen Erkenntnissen zur IHK in der Breitenstraße in Potsdam und freue mich schon auf die Antworten, die ich dort wieder bekomme. Besten Dank, bis bald.
Dankeschön und gute Reise.
Nun öffnet sich hier in der IHK Potsdam die Tür und ich treffe Christian Schuchert, den neuen Start-up-Berater der IHK. Guten Tag, Herr Schuchert.
Guten Tag, Frau Schuster.
Ich bin hier bei Ihnen an der richtigsten Adresse, denn Sie sind nicht nur studierter Wirtschaftspsychologe, sondern Sie haben auch schon ein eigenes Start-up gegründet. Sie kennen also aus der Theorie und aus der Praxis die Sache mit dem Ökosystem. Herr Schuchert, wo sind für Sie die größten Hindernisse?
Die größten Hindernisse bestehen im Prinzip immer darin, die verschiedenen Interessenslagen übereinander zu legen. Und ich glaube, dass wir hier in Brandenburg schon ein sehr gutes Gründungsökosystem haben. Und der Schlüssel zum Erfolg wird jetzt darin liegen, diese einzelnen Player, die es am Markt gibt, miteinander in Verbindung zu bringen und hier ein gemeinsames großes Angebot für Brandenburg zu schaffen.
Haben Sie eigentlich schon Pläne als IHK, wie Sie da die Zusammenarbeit profilieren könnten?
Ja, wir arbeiten mit den jeweiligen Playern, mit den weiteren Wirtschaftsförderern, mit den Universitäten, den Hochschulen über die WFBB in einem gemeinsamen Arbeitskreis zusammen in der AG Startups. Auch Business Angels und so weiter finden sich dort mit ein, sodass wir schon wirklich die relevanten Player mit an Bord haben und hier auch uns darüber unterhalten, wie man gemeinsame Angebote schaffen kann. Ja, also zum Beispiel auch ein gemeinsames großes Veranstaltungsformat-Angebot. Und auch so, dass wir natürlich auch das Land repräsentieren. Und das beginnt auch schon bei Fragen mit, wo soll es eigentlich stattfinden?
Wo würde es denn idealerweise stattfinden?
Da kann ich erstmal nur meinen Wunsch nennen. In erster Linie dann in Potsdam als Landeshauptstadt. Ich denke da jetzt nicht nur an unseren Havelsaal hier in der IHK Potsdam, sondern auch an die Schiffbauergasse etc. Es muss halt sozusagen zum Gesamtformat, zum Gesamtkonzept passen und trotzdem die Möglichkeit bieten, auch die ländlicheren Regionen mit einzubinden. Und das wird die große Herausforderung sein. Brandenburg ist da einfach sehr, sehr groß.
Nun war ein weiterer Punkt, dass eine entsprechende Willkommenskultur eigentlich auch total nötig wäre.
Grundsätzlich ist die Willkommenskultur, die Benjamin Hese angesprochen hat, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn ich zum Beispiel zu Veranstaltungen gehe, wie die Startup Story Night, ja, die durch die Universität Potsdam bzw. durch Potsdam Transfer mit initiiert wurde, dann muss man wirklich sagen, herrscht da ein ganz, ganz tolles Miteinander. Man unterhält sich in der einen Sprache oder in der anderen Sprache. Kulturelle Barrieren spielen gar keine große Rolle. Insofern glaube ich, passiert da schon sehr, sehr viel. Und habe die große Hoffnung, dass diese Effekte auch wie eine Welle nach außen schwappen. Sich dem Thema zu verschließen, wird überhaupt nichts bringen. Das hilft dem Land nicht, das hilft dem Einzelnen im Endeffekt auch nicht. Insofern ist da auch kulturell eine ganze Menge in Bewegung.
Nun sind es ja nicht die Start-up-Gründerinnen und Gründer, die das Problem sind in der Willkommenskultur, sondern tatsächlich Menschen in der Fläche, denen Geflüchtete, denen zugewanderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal unheimlich sind. Kann man die eigentlich auch irgendwie erreichen?
Ich glaube, die Angst vorm Fremden liegt erstmal in der menschlichen Natur. Alles, was neu ist, was unbekannt ist, macht uns erstmal Angst. Dem begegnen wir mit einer gewissen Vorsicht, vielleicht auch mit einer gewissen Einordnung in Schubladen. Das Spannende ist doch eigentlich genau, jetzt dann diese Situation zu nutzen, um sich mit dem Unbekannten vertraut zu machen, um Gespräche zu führen, um sich kennenzulernen, um festzustellen, so verschieden sind wir eigentlich gar nicht. Und wenn diese Menschen, die herkommen, obwohl sie eine große Wahl haben, international gesehen, ja, aber wenn sie es dann tun, dann wollen sie es ja auch. Und diesen Effekt, den gilt es zu nutzen. Und ich glaube, man kann sich immer nur eingeladen fühlen, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, auf welche Art auch immer. Und dann festzustellen, dass das wirklich Menschen sind, die genauso ein gutes Ziel verfolgen, die ihren Beitrag leisten wollen für ein gutes Miteinander. Und insofern, glaube ich, ist man immer gut damit beraten, eher auf Gemeinsamkeiten zu schauen als auf Unterschiede.
Aber ist es vielleicht auch ein Problem der Außendarstellung Brandenburgs, wenn selbst der Ministerpräsident sagt, es müsste hier an der Willkommenskultur gearbeitet werden? Sehen Sie das als Ihre Aufgabe an?
Ich sehe es als meine Aufgabe an, grundsätzlich am Startup-Ökosystem mitzuwirken und zu arbeiten. Und die Willkommenskultur im Land ist ja sicherlich ein Aspekt, den wir in der Arbeit berücksichtigen müssen und auch werden. Das ist völlig klar. Und im Grunde beginnt es eigentlich bei einem selbst. Je offener und je progressiver ich selbst bin und in die Gespräche gehe, in die Kommunikation einsteige mit jemandem, um dann festzustellen, Mensch, da ist ja doch ein ganz, ganz toller Mensch dahinter, der viel erlebt hat und der sehr glücklich ist, dass er jetzt hier ist, seinen Beitrag dazu leisten kann, dann verschwinden vielleicht auch so ein Stück weit dann die Schubladen, die ich irgendwo mal im Kopf da habe. Und ich mache die Erfahrung, dass ihm halt die Gemeinsamkeiten viel größer sind als die Unterschiede. Also es beginnt irgendwo bei einem selbst. Dann wird das Feuer auch hoffentlich überschlagen auf andere. Und darüber hinaus werden wir auch eine Reihe umsetzen, eine Webinarreihe, wo es dann um den Blick über den Horizont hinausgeht, wo wir uns mal angucken wollen, was ist sozusagen gerade Trend im Silicon Valley, was bietet UK für Startups an und welche Märkte können eigentlich hier noch spannend sein, also unter dem Stichwort der Internationalisierung.
Bleibt mir nur noch zu sagen, besten Dank.
Auf Wiederhören. Dankeschön.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es in Brandenburg. Bis bald, sagt Stefanie Schuster.